Norwegen, das ist das Land der Fischer und Seeleute und ich finde deshalb, es gibt keine bessere Art, es kennenzulernen, als es einfach mal von der Seeseite mit einem Schiff zu erkunden. Insbesondere für Fotografen ist es aber natürlich wichtig, dass man vom Schiff aus auch so viel vom Land wie möglich sieht und das bedeutet, das Schiff sollte durch die innersten Fjorde, durch die innersten Sunde hinter den Inseln fahren. Das tun die Schiffe der norwegischen Küstenroute. Dieses öffentliche Verkehrsmittel an Norwegens Küste ist aber auch der bequemste Weg, um zu einem der meiner Meinung nach schönsten Plätze der Erde überhaupt zu kommen, nämlich den Inseln der Lofoten. Die liegen ja so etwas nördlich des Polarkreises in Norwegen. Es ist ein absolut zauberhafter, extrem fotogener Platz, Inseln mit einer unglaublichen Kraft. Das wird für uns heute so der Ausgangspunkt unserer Gedankenreise durch Norwegen sein. Und dann geht es aber darum, wie man die Küste insgesamt erleben kann. Also reden wir heute mal über die norwegische Küstenroute. Herzlich willkommen bei unserem Fotopodcast Lichtbirsch.
Reden wir über Fotografie. Ich bin Andreas Erdmann, Fotohändler und Fotograf.
Und ich bin Klaus-Peter Kappest, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland.
Herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe. Diesmal geht es um Reisen an der norwegischen Küste. Ja, die norwegische Küste ist ja sehr lang, sehr groß. Ich war selbst noch nicht überall und das wird auch ganz schwierig. Aber wo ich auf jeden Fall schon zweimal war, ist auf den Lofoten. Ist für mich eine ganz spannende Ecke, weil die Lofoten sind unheimlich abwechslungsreich, sehr spannend zum Fotografieren. Es gibt unheimlich viele Motivmöglichkeiten. Ich hatte so eines meiner Lieblingsbilder ist in Mürland am Strand entstanden. Dort bei mäßigem Wetter, es war ziemlich windig, aber ich gab einen guten Wellengang. Aber was mich fasziniert, ist dort die Farbigkeit, die pastelligen Farben, die dort vorhanden sind und die Vielzahl der Motive, die es insgesamt die Lofoten bieten. Also ich habe in jedem Eck habe ich was zum Fotografieren. Viel mehr als die ganzen Insta-Spots, die zu finden sind. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Also das ist so meine persönliche Erfahrung. Ich war Anfang März zweimal dort, war ja recht kalt und unwirtlich zum Teil, aber es war auch sehr schön zum Teil. Also es ist ganz wechselhaftes Wetter auf den Lofoten. Und dann stellt sich für mich die Frage, was ist ansonsten die Möglichkeit, also was für eine Jahreszeit eignet sich, auf die Lofoten zu gehen, weil ich die Lofoten anders erleben wollte, anders kennenlernen wollte. Zu welchen Jahreszeiten empfiehlt es sich denn? Du warst schon viel öfters dort. Was sind denn die Jahreszeiten, wo du sagst, okay, da muss man auf jeden Fall hin?
Also ich habe tatsächlich Favoriten. Es ist ja fast 40 Jahre jetzt her, dass ich das erste Mal da war und seither jedes Jahr, manchmal mehrfach. Und dadurch habe ich natürlich auch alle Monate mal irgendwie durch. Ich habe aber wirklich ganz klare Favoriten und das ist März oder Februar, März. Und der September, das sind so meine absoluten Highlights, wo auch die allermeisten meiner Bilder aus den Bildbänden und Vorträgen, die ich so anbiete, sind in diesen beiden Zeitfenstern entstanden.
Ja, und warum denn nicht Sommer? Also gut, Sommer ist einerseits Mückenplage, je nachdem kann ich mir gut vorstellen, weil Mücken sind in Skandinavien überall gegenwärtig. Das ist sicherlich etwas unschöner. Ich glaube, was ich so mitbekommen habe, dass speziell auf den Lofoten sehr voll sein wird, weil es immer viel mit Wohnmobilen dort unterwegs sind. Uns wurde berichtet, als wir in einem Geschäft waren, dass man dann daran erkennen kann, dass die Saison nicht mehr allzu weit ist, wenn die Einheimischen anfangen, die Einfahrten zuzustellen, damit die Wohnmobile nicht überall parken können. Also das ist mal der eine Aspekt, aber warum nicht der Sommer?
Also der Sommer, da bietet ja die Mitternachtssonne. Mitternachtssonne ist ein ganz tolles Erlebnis, das muss man mal erlebt haben, wenn es einfach nicht dunkel wird, wenn alles so von einer großen Lebendigkeit durchdrungen ist, die Menschen halt auch mitten in der Nacht anfangen zu arbeiten, irgendwas machen, Partys irgendwie um 2 Uhr in der Nacht starten, ist ein tolles Erlebnis. Aber es ist eben nicht fotografisch das Perfekte. Natürlich ist das Licht der tiefstehenden Sonne toll. Ich habe dann mehrere Stunden das Licht des Sonnenunterganges sozusagen. Aber das habe ich in jeder anderen Jahreszeit auch, nur nicht am Stück. Dann habe ich halt in der Mitte durchschnitten. Ich habe eine tiefstehende Sonne, dann kommt aber der Sonnenuntergang. Und das, was nach Sonnenuntergang kommt, das fehlt im Sommer komplett. Also die langgezogene Dämmerung, die blaue Stunde, die Dunkelheit, wo ich vielleicht die Möglichkeit, Polarlicht zu sehen habe. Dann wieder die nächste Dämmerung. Und gerade wenn die Sonne noch so knapp unter dem Horizont steht, wenn die dann von unten Wolken anleuchtet, das gibt unglaublich intensive Farbbilder und Farbeffekte in den Wolken. Das sind eigentlich die eindrucksvollsten Momente und die fehlen halt im Sommer komplett. Also man hat tolles Licht, aber man hat eben viele Möglichkeiten, die es in anderen Jahreszeiten, die hat man nicht. Und das tolle Licht des Sommers, das gibt es in jeder anderen Jahreszeit auch. Meiner Meinung nach gibt es sogar das tolle Licht der tiefstehenden Sonne im März und September noch mehr als im Sommer, weil nämlich zusätzlich auch das Wetter in dieser Übergangszeit, also der Tagzeit, der Tag- und Nachtgleiche, ist das Wetter in Norwegen nach meiner Erfahrung besonders stabil. Also wir hatten jetzt im letzten Herbst auf den Lofoten im September Tage mit 28 Grad und strahlendem Sonnenschein. Und das ist halt etwas, was im Sommer sogar eher selten vorkommt. Wenn man also wandern gehen möchte, ist der September toll. Der September hat fantastische Herbstfarben. Der März hat voll hängende Trockengestelle mit gefangenem Kabeljau, mit Fisch und hat Schnee. Also da sind auch die Motive toll. Deswegen mag ich also diese beiden. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum gerade diese beiden Phasen im Jahr meiner Meinung nach die besten sind.
Die Lofoten liegen ja ziemlich weit im Norden in Norwegen. Es ist nicht mehr allzu weit zum Nordkap. Ich glaube 150 Kilometer oder sowas. Dann sind wir schon am Nordkap. Also davon ist ein bisschen mehr.
Okay. Bisschen mehr ist es schon mehr, noch. Okay. Ja, aber es ist weit nördlich, schon nördlich also des Polarkreises.
Ziemlich nördlich. Insofern muss ich dann gucken, wie komme ich hin. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist Fliegen sicherlich. Die eine Variante, die ich kenne, ist, ich fliege nach Oslo, steige um und fliege dann weiter nach Narvik, Variante 1. Die andere Variante ist für Fotografen meistens etwas ungeschicktere. Ich fliege dann von Oslo nach Leknes. Also Leknes liegt mitten auf den Lofoten, Narvik noch etwas nördlicher. Leknes hat aber den einen Nachteil, die Flugzeuge sind kleiner. Ich kann weniger Handgepäck mitnehmen, beziehungsweise ich habe mein Problem mit dem großen Fotorucksack. Also wenn ich mit kleiner Ausrüstung unterwegs bin, Leknes vielleicht durchaus eine Variante. Narvik finde ich dann fast interessanter. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, außer Fliegen hinzukommen. Schiff ist ja auch eine der Varianten. Was für Möglichkeit gibt es da?
Ja, das Schiff ist natürlich, Norwegen ist das Land der Seefahrer. Da ist natürlich Schiff immer ein spannendes Thema. Zum einen kann ich eine Fähre nutzen, um überhaupt erstmal von Mitteleuropa nach Norwegen rüberzukommen. Einfach nur zwei Beispiele. Das ist die komfortabelste, aber eben auch teuerste, ist die Color Line von Kiel nach Oslo. Über Nacht ist man sofort schon in der Hauptstadt Norwegens von Deutschland aus. Sehr bequem. Vielleicht etwas spannender für Fotografen ist tatsächlich die Fjordline, die an der Nordspitze Dänemarks in Hirtshals startet, dann in Stavanger ein erstes Mal anlegt und dann aber den Vormittag über noch an der norwegischen Küste hinter vorgelagerten Inseln entlang nach Norden fährt bis nach Bergen, also Hirtshals. Bergen, Fjordline finde ich eine besonders spannende Möglichkeit, um überhaupt mal ins Land zu kommen. Aber dann ist man halt in Bergen oder in Oslo, ist noch ein verflixt weiter Weg, dann irgendwie da raufzukommen bis zu den Lofoten. Also wenn man wirklich so weit in die tollen Gegenden nördlich des Polarkreises will, da ist es dann ganz gut, wenn man vielleicht darüber nachdenkt, mal die traditionelle Küstenroute zu benutzen.
Eine Küstenroute ist ja ein ganz großer Begriff. Ich kenne die Hurtigrouten, die eben die Küstenroute fahren, also als buchbare Möglichkeiten, die Küste entlang fahren. Zur Küstenroute als solches gibt es, glaube ich, eine kleine Geschichte, wie es überhaupt entstanden ist. Also Hurtigrouten ist ja eine Reederei, die heute das Ganze fährt, aber sie hat ja, glaube ich, einen Nutzen gehabt, also muss ja irgendwas bringen.
Das ist tatsächlich eine Versorgungsschifflinie. Der Hintergrund ist, dass im 19. Jahrhundert es ja noch kaum Straßen in Nordnorwegen gab und die weit im Norden liegenden Inselgebiete, Gemeinden auf den Inseln ganz schlecht angebunden waren an den Süden. Und man eben auch, weil die Küste nautisch wirklich sehr, sehr schwer zu befahren ist, durch wechselnde Strömungen bei Ebbe und Flut kann die Strömung mal die Richtung umkehren, schwierige Wetterbedingungen im Winter. Also da gibt es einige Gründe, warum man es nicht gewagt hat, bei Dunkelheit an dieser Küste zur See zu fahren. Und jetzt muss man bedenken, oben im Norden Norwegens, wo im Sommer die Mitternachtssonne scheint, ist im Winter Polarnacht, da geht die Sonne gar nicht auf, da ist es sehr lange dunkel. Also da mussten die Leute lange warten aufs Versorgungsschiff, auf die Post und dergleichen. Und das änderte sich, als ein Kapitän aus Risøy auf den Westerrollen Ende des oder zweite Hälfte 19. Jahrhundert dann zum ersten Mal ein modernes Dampfschiff nutzte, um Tag und Nacht zu fahren, so schnell wie möglich, immer nur in den Häfen lag, um eben die Fracht zu löschen. Und der hat wirklich die Kenntnisse aller an der Küste fahrenden Kapitäne dann angezapft, genau die perfekte, sicherste Passage gesucht. Und das hat einen großen Aufschwung für den Norden gebracht. Und dann hat der norwegische, und dann haben erst verschiedene andere Reedereien gesagt, ach so, gut, da kann man Geld mit verdienen, da bringen wir auch mal noch ein paar Schiffe und fahren nach diesem System in den Norden. Was dann dazu führte, dass an manchen Tagen 2, 3 Versorgungsschiffe ankamen und an anderen gar keins. Und dann hat der norwegische Staat gesagt, das müssen wir regulieren. Und hat die Küstenroute als Institution eingeführt, hat festgelegt, wo der Anfang ist, wo das Ende ist. Nach kurzer Zeit wurde es dann noch ein bisschen ausgedehnt, sodass von Bergen nach Kirkenes heute die traditionelle Küstenroute führt. Es sind über 30 Häfen dazwischen, die täglich von einem nordgehenden und einem südgehenden, aber eben auch nur einem nordgehenden und einem südgehenden Schiff angelaufen werden. Das ist staatlich so vorgegeben, ist ein Fahrplan vorgegeben. Und Reedereien können sich halt beim Staat bewerben, dieses öffentliche Verkehrsmittel zu betreiben, so wie es bei uns Busgesellschaften gibt, die ihre Linienbusse, also private Busgesellschaften, die ihre Linienbusse auf öffentlichen Linien fahren lassen. So gibt es da eben private Reedereien, die ihre Schiffe auf einer öffentlichen Schifffahrtslinie fahren lassen, nach festem Fahrplan. Und der Hurtigruten ist die bekannteste dieser Reedereien.
Ja, die hatten wir ja vorhin schon angesprochen, die Hurtigruten. Es gibt ja noch eine weitere Reederei, nach meinem Kenntnisstand, die auch diese Route fährt. Die ist ja noch nicht allzu lange im Geschäft, so viel ich weiß.
Ja, genau. Der zweite Player, der da jetzt unterwegs ist, das ist die Reederei Havila. Eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Das ist ein Reeder, der dahinter steht, Per Sævik, der als kleiner Junge sein Taschengeld damit aufgebessert hat, dass er einem Fischer, der mit Ruderboot noch rausruderte, um professionell zu fischen, eben ein bisschen geholfen hat. Da hat er sein Geld gespart, hat sich irgendwann selber ein Ruderboot gekauft, dann hat er ein Motorboot gekauft von dem wieder gesparten Geld, dann hat er ein zweites Motorboot gekauft. Irgendwann hatte er eine komplette Flotte von Versorgungsschiffen, mit denen er Ölbohrplattformen versorgt hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, der Mensch, der Norden ist einfach eine tolle Landschaft, die Menschen wollen da hinreisen, aber das Reisen schadet auch. Also gerade schwerölbetriebene Schiffe, CO2-Bilanz, überhaupt den Fußabdruck, den man dort als Reisender hinterlässt, der wird immer sichtbarer, das Land leidet unter dem Reisen. Andererseits wiederum muss man aber eigentlich auch reisen. Also wenn man nicht reisen, ist eigentlich keine Alternative, weil Reisen bildet. Man muss kennenlernen, was man schützen möchte. Also es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, in den Norden zu reisen, die tollen arktischen Landschaften zu bereisen, ohne sie gleichzeitig zu schädigen. Und sein Versuch ist es nun, also eine Reederei ins Leben zu rufen mit Schiffen, mit einem Geschäftskonzept, das eben so umweltschonend wie nur irgend möglich es ermöglicht, den Menschen den Norden zu bereisen. Das sind hochmoderne Schiffe mit elektrischem Antrieb. Die haben große Batterien an Bord, können 4 Stunden komplett emissionsfrei fahren. Zurzeit gibt es zusätzlich an Bord noch LNG-Gasgeneratoren, mit denen die Batterien immer wieder aufgeladen werden. Auch wenn die in einem Hafen liegen, werden die Batterien geladen. In Zukunft soll statt des LNG-Gases grüner Wasserstoff dort eingesetzt werden. Das ist also die Grundlage, einfach der Nachhaltigkeit. Aber das Nachhaltigkeitskonzept geht weiter über den Antrieb hinaus. Da gibt es dann eben auch es gibt kein Buffet mehr an Bord. Es gibt keine plastikverpackten Lebensmittel. Es wird alles frisch gemacht und am Tisch serviert, man muss also bestellen, wird am Tisch serviert, damit keine Lebensmittelabfälle entstehen. Es gibt kein Papier an Bord, wo Informationen darauf hinausgegeben werden. Das ist alles auf Displays. Also man versucht, so nachhaltig wie irgend möglich unterwegs zu sein.
Ja, will ich noch ganz kurz bei der Esserei einsteigen. Du sagst jetzt gerade eben, dass das Essen serviert wird. Das ist aber natürlich eine etwas langwierige Geschichte, wenn ich mich jedes Mal zum Essen hinsetzen muss und eigentlich dann fotografieren möchte. Gibt es eine andere Möglichkeit, als nur dann eben dieses Paket zu buchen, dass ich eben die Vollverpflegung habe? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, da auf die Vollverpflegung zu verzichten, zu sagen, okay, ich mache es anders?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Das Essen, muss man sagen, bei Havila, zumindest mal das Abendessen muss man 2 Stunden für einplanen. Aber auch Frühstück, Mittagessen eine Stunde, unter einer Stunde geht gar nichts. Und dummerweise ist das ja immer genau zu der Zeit, wo es draußen besonders schön ist. Da ist jetzt der große Vorteil, dass es eben kein Kreuzfahrtschiff ist, wo man einfach nur ein Pauschalpaket buchen kann, sondern wir sind wirklich auf einem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs. Man kann buchen, wie man möchte und kann eben auch die Passage ohne Verpflegung buchen. Und für die normalen Tagesgäste, die halt auch vielleicht nur von einem Hafen zum nächsten mal mitfahren, gibt es an Bord eine Cafeteria, wo man auch Frühstück, Mittag, Abend kleine Speisen bekommen kann. Natürlich ist das, was im Restaurant serviert wird, von absolut toller Qualität. Es sind Produkte aus der Region, die gerade durchreist wird. Das ist auch ein Erlebnis. Man kann aber eben auch sagen, heute gehe ich mal ins Restaurant und an den übrigen Tagen gehe ich halt nur in die Cafeteria, wenn man das nicht entsprechend vorgebucht hat, sondern einfach sagt, ich buche ohne Verpflegungspaket und entscheide mich am Tag selber vor Ort, was ich jetzt an dem Tag, wo ich essen möchte.
Also spannende Variante. Also sprich, ich habe mal useliges Wetter, das ist nicht so toll zum Fotografieren, gibt es ja auch. Ich habe ja nicht nur immer schönes Wetter. Kann ich also auch so mal sagen, okay, ich genieße mal die Esserei. Und an anderen Tagen, wo das Fotografieren mehr im Mittelpunkt steht, dann gehe ich wieder fotografieren. Also eine sehr flexible Lösungsmöglichkeit, ganz toll. Was für Vorteile hatten haben die Schiffe denn ansonsten noch für Fotografen? Du sagtest, die sind völlig anders konzipiert als die Hurtigrudenschiffe. Es gibt mehr Varianten, ich habe größere Decks, glaube ich. Was für Vorteile haben die noch?
Ja, da sind natürlich inzwischen einige Sachen. Es ist eine komplett neue Schiffsgeneration, das merkt man in so mancher Hinsicht. Zum einen komme ich ja vielleicht auf die Idee, wenn ich halt jetzt tatsächlich im Dunkeln dann mal bin, Polarlicht fotografieren zu wollen. Und da haben wir ja auch schon, kann man in den Shownotes nochmal drauf hinweisen, extra einen Podcast zugemacht zur Polarlichtfotografie. Da war ein Thema, ohne Stativ geht's nicht und das gilt leider auch vom Schiff aus. Du bewegt sich ja das Schiff, das macht das schon ein bisschen schwieriger. Aber bei Motor, also mit Schweröl oder Schiffsdiesel betriebenen Motoren hat man zusätzlich noch eine Vibration, die eigentlich dafür sorgt, dass man kaum ein scharfes Bild mit Stativ machen kann. Das ist halt beim elektrisch angetriebenen Schiff anders. Man merkt keinerlei Vibration. Dann haben sie auch noch sehr gute Stabilisatoren. Die Hurtigrudenschiffe haben auch schon gute Stabilisatoren, aber die Havila-Stabilisatoren sind halt neuer und nochmal einen Schlag besser, sodass das Schiff insgesamt auch weniger schwankt. Nebenbei auch gut für alle Leute mit etwas schwächerem Magen. Aber eben auch für die Fotografen. Also man hat ein ruhigeres Fahrgefühl. Das zweite ist halt das Platzangebot. Ganz spannend ist ja immer wieder für den Fotografen Fotoblick nach vorne heraus. Da gibt es bei den Hurtigrudenschiffen einen Umgang, der unterhalb der Brücke durchführt. Die Brücke steht dann so ein bisschen über. Im Vorteil ist das gut windgeschützt eigentlich da, wenn man da in der Mitte steht. Sehr schöner Platz. Aber das Platzangebot ist halt begrenzt. Bei den Havila-Schiffen ist es so, dass es einen eben solchen Balkon gibt, der ist über der Brücke, dann nicht so windgeschützt, aber zusätzlich kann man, wenn das Wetter es erlaubt, das gesamte Vorschiff, also bis vorne in die vorderste Bugspitze hinein nutzen, hat also sehr viel Platz nach vorne raus. Das gleiche nach hinten raus, da gibt es auf den Hurtigrudenschiffen eben ein schönes Oberdeck, wo man Platz hat. Das gibt es bei Havila genauso, aber über diesem Oberdeck bei Havila ist nochmal wie so ein Balkon, so ein Laufsteg, sodass man als Fotograf eben über den restlichen Gästen stehen und nochmal eine zusätzliche Möglichkeit hat, gut zur Seite und nach hinten raus zu fotografieren. Auch das gesamte übrige Platzangebot an Bord, die Treppen, die Gänge sind so, dass man bequem mit auch schwereren Fotorucksäcken aneinander vorbeigehen kann. Man hat große Fenster in allen Bereichen, dass man ständig, auch wenn man unter Deck ist, halt sehen kann, was passiert gerade draußen, muss ich jetzt unbedingt mal rauslaufen. Also da gibt es diese Neuerungen, das Großzügigkeit am Platz, das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden auf den Havila-Schiffen.
Also schon spannend, welche Möglichkeiten neue Schiffe bieten. Also schon toll. Wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin, gibt es ja auch die Möglichkeit, Ausflüge zu machen. Wie sieht es denn da bei der Havila aus? Gibt es auch Ausflüge? Gibt es auch da die Möglichkeit, Ausflüge zu buchen?
Ja, da gibt es ein gemeinsames Ausflugsprogramm. Das ist bei Hurtigruten und Havila weitgehend identisch. Man kann jeden Tag aus einer Auswahl von Ausflügen sich das Richtige aussuchen, wobei ich empfehlen würde als Fotograf, also aus Fotografensicht, das nicht vorzubuchen aus Deutschland. Das kann man tun, ist vielleicht bei einem Ausflug sinnvoll, das ist die Hundeschlittentour oben von Kirkenes aus, die ist immer überbucht, aber bei allen anderen hat man immer die Möglichkeit, das noch am Tag vor dem Ausflug an Bord beim Reiseleiter zu buchen, je nachdem, wie das Wetter ist. Man kann sich genau überlegen, passt das überhaupt zu dem Thema, das ich hier fotografieren möchte. Es werden auch manchmal zusätzliche Ausflüge angeboten. Also ist es immer klug, mit der Buchung der Ausflüge zu warten bis zum Tag vor der Tour. Aus Fotografensicht muss ich sagen, manchmal ist es sogar klüger, nicht den Ausflug zu machen, denn man ist da immer mit dem Bus unterwegs, mit vielen anderen Reisenden zusammen und ist sehr unter Zeitdruck. In den Häfen, wo das Schiff anliegt, während also so ein Ausflug stattfindet, liegt es meistens irgendwo in einem Hafen. Und da gibt es so viele spannende Fotomotive, die man fußläufig vom Schiff aus dann erreichen kann, sodass ich sagen würde, in den allermeisten Fällen ist es klüger, einfach von Bord zu gehen, die Zeit zu nutzen, natürlich sehr genau im Auge zu behalten, wann das Schiff wieder ablegt. Also das hält seinen Fahrplan ein. Also nicht sich die Zeit verpassen da in den Häfen. Aber in den Häfen dann rumlaufen, so ein bisschen das reale Leben Norwegens einfangen, finde ich persönlich eigentlich spannender als die meisten der Ausflüge.
Gibt es einen bestimmten Ausflug, den man unbedingt machen sollte als Fotograf? Gibt es einen Tipp von dir?
Ja, also ein Ausflug würde ich schon sagen, das ist fast ein Muss für Fotografen. Das ist südgehend, kurz vor dem Hafen Svolvær wird der angeboten, also auf den Lofoten. Ohnehin ein großes Highlight der ganzen Tour. Man fährt da durch den Raftsund, sehr spektakuläre Landschaft, sehr enge Passage. Und dann kommt ein Boot längsseits und man wird ausgebootet zu einer Adlersafari. Also mit dem Boot fährt man dann zu Plätzen, wo Seeadler sehr nah herankommen. Manchmal werden die auch gefüttert. Man kann hervorragende Seeadlerfotos dabei machen, auch mit kleinem Gerät. Also man braucht da nicht die 600-Millimeter-Tüte. Da reicht also wirklich 100 bis 200 Millimeter reichen da schon, um richtig tolle Seeadlerbilder zu machen. Und es gibt einen kleinen Nebeneffekt. Das Boot ist schneller unterwegs als die Postschiffe, sodass man da wirklich mal das eigene Schiff auch von außen fotografieren kann. Man hat ja normalerweise das Schiff, auf dem man selber fährt. Das hat man entweder im Hafen liegend oder man ist drauf auf dem Kahn. Aber in der Fahrt vor spannender Kulisse, da gibt es ganz wenig, eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, das mal zu fotografieren als Fotograf, mit dieser einen Ausnahme. Also will man das eigene Schiff mal von außen in der Fahrt fotografieren, muss man an diesem Ausflug teilnehmen.
Du sagst ausgebootet, wie groß sind denn die Boote? Sind es Zodiacs oder sind es größere Boote?
Also in der Regel ist das ein größeres Schiffchen. Also das ist so ja, ich glaube, sieht fast aus wie ein ehemaliges Fischerboot, würde ich sagen. Also da kann man schon vernünftig stehen. Es hat ein Deck, es hat auch eine Kabine, wo man unter Deck sich aufhalten kann. Man steht an der Reling, kann sich da vielleicht ein bisschen beengt, je nachdem, wie viele Fotografen da an Bord sind. Also die Schlauchbootlösung, also so Zodiacs, stellt man sich ja so vor, diese großen Schlauchboote, die mit einem ganz, ganz starken Motor dann im Turbotempo über die Wellen hüpfen, die gibt es auch von Svolvær aus. Und ich habe auch schon tatsächlich erlebt, dass das eigentliche Schiff, mit dem dieser Ausflug stattfinden sollte, das war kaputt. Und da kamen auf einmal die Zodiacs. Da denkt man so, huch, was ist denn los? Geht aber auch, man überlebt es. Also man kann auch mit dem Zodiac solche Fotos machen.
Ja, wenn man seefest ist, ist hier ein Zodiac auch ein Erlebnis. Hat was auch seinen Reiz. Wenn man zu Übelkeiten neigt, glaube ich, dann lässt man es eher sein. Also wird man eher nass dort. Aber es gibt ja sicherlich auch einen Ausflug, den man überhaupt nicht tun sollte, oder?
Naja, so ganz nein, würde ich sagen, nicht. Aber es gibt eine Sache, wo man als Fotograf wirklich aufpassen sollte. Ein ganz attraktives Fotoziel ist im Grunde der Salzdraumen. Das ist auf der Höhe von Budø, ein Ausflug, während das Schiff nordgehend in Budø im Hafen liegt, wird da angeboten. Der Salzdraumen ist der größte Gezeitenstrom der Welt, also eine Strömung, die bei Ebbe und Flut jeweils die Richtung umkehrt. Das ist eine sehr enge, felsige Passage mit einer Brücke drüber. Und auf dem Höhepunkt des Durchströmens werden da mehrere hundert Millionen Kubikmeter Wasser in kurzer Zeit durch diese Enge durchgepresst und da bilden sich gewaltige Strudel. Also da erlebt man wirklich so die Urkraft des Meeres, die Urkraft der Natur. Aber da muss man genau die Gezeitentabelle im Auge behalten. Wenn man nämlich zum Höhepunkt der Flut, also genau bei Hochwasserstand oder genau bei Niedrigwasserstand da ist, bewegt sich nichts, da ist das einfach eine Brücke über ein bisschen Wasser, da ist das völlig langweilig. Also wenn man das möchte, wenn man den Salztraum fotografieren möchte, dann muss man unbedingt, bevor man den Ausflug bucht, in die Gezeitentabelle reingucken, denn das Schiff liegt immer genau zur gleichen Tageszeit in dem Hafen, aber die Gezeiten ändern sich ja und da muss man halt gucken, ist da gerade kräftige Strömung im Gange oder nicht. Das kann man in den Gezeitentabellen dann nachschauen.
eine Gezeitentabelle nachschauen, wenn ich unterwegs bin, wird ein Schiff irgendwo ausgeschlagen, also dass ich die irgendwo aufgehängt habe, dort, dass ich die Gezeitentabellen sehe. Also für die Nordseeküste kenne ich das, gibt es eine App, wo ich eine App, die meine Gezeiten nachschauen kann, damit ich weiß, wenn das Wasser entsprechend kommt und geht, wie es in Norwegen.
Also in Norwegen gibt es natürlich auch die App. Auf dem Schiff ausgehängt wird es nicht. Das ist normalerweise ja für die Schiffspassagiere völlig langweilig. Nur der Fotograf, der den Salzraum fotografieren will, der braucht mal die Information. Die muss man sich tatsächlich dann selber über eine App oder übers Internet selbst besorgen. Oder man fragt halt, ich denke, der Reiseleiter auf dem Schiff, bei dem man den Ausflug bucht, der wird einem schon ehrlich antworten, ob da wirklich jetzt, also hoffe ich mal, dass er ehrlich ist und sagt, jo, passt an dem Tag oder, naja, weißt du, kannst du machen, aber mach vielleicht einen anderen Ausflug mit. Also die Reiseleiter, die ich kenne, die würden das ehrlich beantworten.
Muss ich bei Havila die Ausflüge alle vorbuchen oder gibt es da eine andere Variante?
Ja, das ist bei Havila und Hurtigruten relativ ähnlich. Da gibt es kaum Unterschiede bei dem Ausflugsprogramm. Und da würde ich in beiden Fällen eigentlich empfehlen, es nicht vorzubuchen. Also mit einer Ausnahme, es gibt eigentlich immer genügend Plätze, auch wenn man am Tag selber oder am Tag vor dem entsprechenden Ausflug an Bord dann einfach zum Reiseleiter geht, sagt, den Ausflug würde ich gerne mitmachen, kann man eigentlich mit einer einzigen Ausnahme immer Platz bekommen. Die Ausnahme, das ist die Hundeschlittentour, die im Winter in Kirkenes angeboten wird, die ist so stark gefragt, die sollte man vorbuchen, wenn man das machen möchte. Bei allen anderen empfehle ich, einfach mal abzuwarten, wie ist das Wetter, denn manchmal müssen wetterbedingt Ausflüge ausfallen, zum Beispiel die Fahrt mit dem Bus von Honningsborg zum Nordkap, die kann vor allem im Winter natürlich nur dann stattfinden, wenn die Straße befahrbar ist. Die wird versucht, mit Schneeflügen freizuhalten, aber es kann immer mal zum Sturm kommen. Da fällt der Ausflug dann aus. Andersrum werden manchmal auch spontan ganz neue Dinge angeboten, die gar nicht im Programm drinstehen. Und dann hat man halt, wenn man vorgebucht hat, nicht mehr die Freiheit, das zu entscheiden. Und wenn ich das nicht vorbuche, kriege ich trotzdem noch einen Platz und habe alle Möglichkeiten, mal zu gucken, wie ist denn eigentlich morgen überhaupt das Wetter? Lohnt sich das? Will ich das machen? Also das ist die eine Sache. Zum anderen muss man sich natürlich immer klar machen, man hat sehr wenig Zeit bei den Ausflügen. Als Fotograf ist es meistens spannender, wenn ein Schiff im Hafen liegt, statt jetzt da in den Bus zu hüpfen und eine Touristentour mitzumachen, einfach den Hafen zu nutzen, da spazieren zu gehen, sich selber ein, zwei Punkte rauszusuchen und da in Ruhe zu fotografieren. Das ist in der Regel besser.
Macht es überhaupt Sinn, Ausflüge zu machen? Hast du da welche Vorschläge bzw. Tipps, die sagen, okay, das muss man gemacht haben, das lasse ich mal besser sein?
Ja, bitte nicht falsch verstehen. Also es gibt natürlich wirklich auch einige Ausflüge, da ist es wirklich sinnvoll, die zu machen. Es gibt Ausflüge, da bekommt man Dinge zu sehen, die man sonst als Tourist, der da an der Küste alleine unterwegs ist, wirklich überhaupt keine Chance hat zu sehen. Denn so die Grundidee bei der Küstenroute, die ist ja durchaus die, mit den Menschen, mit der Kultur, mit dem Hintergrund auch in Kontakt zu kommen. Und wer wirklich mal mit dem echten, heutigen, aktuellen Norwegen in Kontakt kommen möchte, der hat die Möglichkeit, südgehend mal eine Lachsfarm zu besuchen. Das ist nun wirklich das absolute Kontrastprogramm zu dem, was man sich so unter Traumschiffreise vorstellt. Da kommen, denkt man ja so, da kommt jetzt an die, in den Hafen kommen dann Leute und tanzen toll in Trachten und so ein bisschen die Klischees. Das ist jetzt absolut dagegen den Strich gebürstet, denn Lachsfarming, das ist ja nicht ganz unumstritten. Das ist ökologisch betrachtet, je nachdem, wie viel Medikamente man da reingeben muss, weil so viele Tiere da auf engem Raum sind, da kann es natürlich immer wieder zu Krankheiten kommen, da werden teilweise Unmengen Medikamenten, Antibiotika verfüttert. Das ist ein Umweltproblem größeren Ausmaßes in einigen der Fjorden inzwischen geworden, das Lachsfarming. Nicht überall, es gibt sicherlich auch positive Beispiele, aber insgesamt wie immer in der Massentierhaltung nicht ganz unproblematisch. Und wer da sich überhaupt mal ein Bild machen möchte, der bekommt an einer Stelle eben in Budø die Möglichkeit, im Rahmen eines Ausflugs mal eine solche Lachsfarm zu besuchen, mit den Leuten zu sprechen und sich da mal ein Bild zu machen. Das finde ich also immer sehr, sehr spannend. Man ist immer sehr leicht darin, was zu kritisieren, zu sagen, ah ja, komm, das habe ich da irgendwo auf Facebook oder Instagram gehört, dass das irgendwie ein Umweltproblem ist und ja, da bin ich jetzt voll dagegen. Aber eben sich selbst ein Bild zu machen, sich das anzugucken, dann kann man sehr viel besser mitreden. Und da auch gibt es natürlich vor Ort auch Überlegungen, wie man es besser machen kann und sich damit auseinanderzusetzen. Davon wird man ja wirklich nicht dümmer. Und dass so etwas eben bei der Küstenroute als Ausflug mit angeboten wird, das denke ich, ist schon einer der wirklich großen Reize dieses Angebots. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Also habe ich auch noch einen dritten Ausflugstipp. Nummer eins war Seeadler-Safari. Nummer zwei jetzt die Tour zum den Lachsfarm. Nummer drei ist Nordgehen, ein Ausflug, der im Geiranger Fjord in den Sommermonaten angeboten wird. Also in der Zeit, in der auch der Geiranger wirklich angelaufen wird. Kleine Nebenbemerkung, das ist der einzige Unterschied zwischen dem Winter- und dem Sommerfahrplan. Im Winterfahrplan wird dieser Fjordabstecher ins hinterste innerste Fjordland unten im Süden ausgelassen. Im Sommer geht's rein in den Geiranger Fjord und dann muss das Schiff ja erstmal wieder zurück, raus aus dem Geiranger Fjord nach Ålesund, von dort aus weiter in den nächsten Fjord nach Molde. Und diese Zeit, diesen Umweg, den kann man im Rahmen eines Ausflugs nutzen, sich in Geiranger wieder ausbooten lassen und dort stehen dann Busse bereit, die einen über das Gebirge durch die Heimat der norwegischen Trolle, durch Trollheimen, über eine der abenteuerlichsten Gebirgsstraßen Norwegens, den Trollstigen mit seinen 11 engen Serpentinen, dann hinunter bringt an den Fjord. Und das ist sicherlich auch ein großes Highlight, wenn man da wirklich mal die Möglichkeit hat, weit ins Hinterland zu kommen. Man hat mal die Möglichkeit, das norwegische Hochgebirge zu erleben. Also dann wirklich, das ist ja so ein Aspekt, wirklich die ganz hohen Berge, die Pässe, was man bei der reinen Küstenfahrt nicht erlebt. Aber wenn man eben diesen einen Ausflug dann im Sommer mitmacht, dann hat man das auch noch auf dem Programm. Also das ist sicherlich so der dritte Tipp, den ich persönlich spannend finde.
Kommen wir nochmal zu den Objektiven. Ich bin ja zum Fotografieren dort unterwegs. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten an Objektiven. Man macht ja unheimlich viele Landschaftsaufnahmen, also Weitwinkel ist auf jeden Fall ein Thema. Wenn ich im Hafen unterwegs bin, auch Weitwinkel. Bietet sich auch an, andere Brennweiten mitzunehmen?
Ja, also wenn man von Bord der Küstenroute während der Fahrt fotografiert, da würde ich tatsächlich schon auch eine wirklich lange Brennweite empfehlen. Da ist 200 mm eher schon die Untergrenze. Also wenn man so ein Objektiv hat, ein Zoom 150, 400 und vielleicht noch ein 1,4er Konverter dazu, dann ist man perfekt aufgestellt. Aber so 150, 400 das Zoom, das ist schon eine tolle Sache, um Details, die an der Küste zu sehen sind, eben ranzuholen, damit man nicht unten im Bild nur Wasser und oben nur Himmel hat.
Also auch eine große Auswahl an Objektiven mitnehmen, macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, also vor allem braucht man das nicht alles den ganzen Tag mit sich rumzutragen. Man ist ja immer in der Nähe der Unterkunft. Das Zimmer fährt ja immer schön mit. Da kann man den Fotorucksack reinlegen und nimmt halt an Deck nur das mit, was man braucht. Und in der Regel reichen da vom Fotografieren an Deck eben zwei Objektive, eigentlich eine Normalbrennweite, so ein 24-70er und ein 150-400er. Also damit ist man eigentlich für alles an Deck gut gerüstet und das stärkere Weitwinkel und das Makro und sowas, das bleibt erstmal in der Kabine und wenn man an Land geht, nimmt man das dann mit.
Also das klingt ja sehr, sehr bequem.
Ja, bequem ist das auf jeden Fall. Und jetzt besteht aber ja Ausrüstung nicht nur aus Objektiven. Deswegen würde ich auch mal überlegen, was braucht man denn sonst noch so? Ein Stativ steht da für mich an erster Stelle, zumindest wenn ich nicht in der Zeit der Mitternachtssonne unterwegs bin. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, ich finde eigentlich gerade die Zeit gar nicht so spannend fotografisch. Also die Zeit, wo es auch mal dunkel wird, die ist wirklich interessant. Und zumindest in den Häfen kann ich ja auf jeden Fall, wenn beim Aussteigen dann mal ein Stativ benutzen, meine Dämmerungs- oder eine Nachtaufnahme machen. Wenn das Schiff entsprechend ruhig ist und nicht vibriert, gerade so ein Havila-Schiff, da kann ich natürlich auch auf Deck notfalls das Stativ aufstellen und Polarlichter zu fotografieren, ist eigentlich ja für Polarlicht unheimlich wichtig. Da muss man überlegen, was brauche ich sonst noch. Ganz wichtig ist, bei so einer Schiffsreise ist es auf Deck am schönsten. Da unter Deck zu sitzen, hinter einer Scheibe zu sitzen, da fehlt einem, selbst wenn man gar nicht fotografieren will, das sinnliche Erlebnis, also die Gerüche, die Luft, die Geräusche, das ist ja alles auf Deck viel intensiver. Und das bedeutet eben, man muss draußen sein und das heißt, die Garderobe, die muss passen. Viele glauben, also gerade wenn sie in den Wintermonaten fahren, eine dicke Daunenjacke, das ist optimal, stimmt überhaupt nicht. Das Beste ist mehrere Schichten. Eine Schicht, da sollte zu jeder Jahreszeit, egal ob im Sommer oder im Winter, ist eine Schicht winddicht, ganz, ganz wichtig. Winddicht, vielleicht auch ein bisschen regendicht. Und dann verschiedene Isolationsschichten dazu, ein Fleece-Pullover, vielleicht noch eine Fleece-Jacke, eine etwas dünnere Jacke, sodass man da immer wieder so ein bisschen unterscheiden kann. Man muss beim Wetter und gerade beim Temperaturempfinden auf Deck eben wissen, das kann innerhalb von wenigen Minuten sich drastisch ändern. Man fährt in einen Fjord hinein, da wird es auf einmal ganz warm, es ist windstill, man hat da 20, 25 Grad. Da fährt man aus dem Fjord wieder raus, steht plötzlich im Wind, der Wind kommt direkt vom Nordpol und das merkt man dann auch. Der Wind ist auf einmal nur knapp über null. Innerhalb von kurzer Zeit, also einfach mal um die Ecke rum, zack, komplett andere Luft. Das gehört zur Reise dazu, das macht den Reiz der Reise aus, dieser Abwechslungsreichtum. Das muss aber auch die Garderobe aushalten. Und nur wenn man auf Deck steht, das wirklich im Gesicht dann auch merkt, dann erlebt man die Reise meiner Meinung nach so richtig. Dann hat man auch die optimalen Fotobedingungen. Also ist diese Zwiebelprinzip-Garderobe, die ist mal mindestens genauso wichtig wie die Objektive, finde ich. Das sind die Erlebnisse, die einem dann, also gerade diese Begegnung mit dem Wetter, das sind ja die Erlebnisse, die wie das Salz in der Suppe einem die Reise dann auch wirklich spannend machen.
Gibt es irgendwas Besonderes noch, auf was, wo du sagst, okay, das ist ein ganz tolles Erlebnis?
Ja, schon. Also das besondere Erlebnis ist immer der schnelle Wechsel des Wetters und damit auch der schnelle Wechsel des Lichts. Da habe ich wirklich einen ganz zauberhaften Moment erlebt. Das ist in Vardø gewesen, also ein Hafen, der ganz weit im Norden liegt und die östlichste Stadt Norwegens ist, also schon kurz vor der russischen Grenze. Und da kamen wir also im dichtesten Schneegestöber angefahren und ich dachte, naja, also oh, hier brauchst du heute, glaube ich, die Kamera nicht auspacken. Das wird nichts. Es war richtig duster und der Schnee waagerecht. Und als wir dann in den Hafen reinfuhren, riss für einige Minuten die Wolkendecke an einer Stelle auf und genau da stand die Sonne, ganz tief über dem Horizont, in einer absolut blutroten Farbe. Und wir hatten im Grunde schon das Licht der blauen Stunde, da alle hatten sich schon auf Dämmerung eingestellt und auf einmal kam dieses unglaubliche knallrote Licht für einige Minuten da hinein. Das war eine sowas von surreale und unglaublich farbintensive Lichtstimmung. Das gehört zu den größten Erlebnissen da oben. Aber dafür steht halt die norwegische Küste für Wetterwechsel, Lichtwechsel und grandiose Fotos.
Ja, das klingt mir sehr unheimlich spannend. Ich glaube, das kann unheimlich viele tolle Bilder ergeben nachher. Ich denke, es kann ja auch eine Reise sein, die eben auch Leute machen können, die eben nicht so sonderlich mobil sind, die nicht so gut zu Fuß sind und trotzdem unheimlich viel sehen können. Also es klingt unheimlich toll.
Absolut. Und wir haben ja gerade erst mal angefangen, die Oberfläche des Themas anzukratzen. Also da gibt es noch so viel zu erzählen über Norwegen allgemein natürlich, aber insbesondere auch über die Schiffsreisen an der norwegischen Küste. Ich denke, das wird uns hier an dieser Stelle noch das ein oder andere Mal intensiv beschäftigen.
Das war unser Ausflug mit der Postschiffroute nach Norwegen, unser aktueller Podcast. Mein Name ist Andreas Erdmann.
Und mein Name ist Klaus-Peter Kappest. Wir hoffen, Ihnen hat es in Norwegen Spaß gemacht. Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen in Zukunft in Norwegen ganz fantastische Bilder. Die kann man da nämlich wirklich machen. Und so manches wartet hier noch auf Sie an Ideen aus diesem Land, aber natürlich auch aus anderen Ländern. Also wenn Sie Lust auf weitere Anregungen solcher Art haben, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal und sind Sie vor allem bitte wieder mit dabei, wenn wir das nächste Mal wieder auf die Lichtbirsch gehen.